Es geht heute Morgen um das Thema Widerstandsfähigkeit. Widerstandsfähigkeit. Ich habe es ja auch nochmal an die weiße Tafel geschrieben. Es ist ja eigentlich ein komisches Wort. Es sind wie so zwei Worte drin. Da ist Widerstand und dann ist fähig. Widerstandsfähig. Also macht mich der Widerstand fähig zu irgendwas? Oder ist es andersrum? Ich werde fähig, mit Widerstand umzugehen. Widerstandsfähigkeit. Und dann fragt ihr euch vielleicht, was hat das mit einem Gottesdienst oder der Bibel zu tun? Das Wort Widerstandsfähigkeit ist in der Industrie supermodern. Es war 2021 im März, da hat sich ein Boot im Suezkanal quergestellt. Manche erinnern sich vielleicht noch an diese Zeit, erinnern sich vielleicht sogar auch an den Namen von dem Schiff. Und nun denkt man, okay, was so ein Schiff unter Tausenden stellt sich ein bisschen quer, Pilot hat einen Fehler gemacht oder der Kapitän, wird schon die Welt irgendwie weitergehen. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, was das Ergebnis war von diesem einen Schiff, das da so schräg im Suezkanal stand. Es konnten keine Kühlschränke mehr gemacht werden, weil die Elektronikbauteile dafür nicht zur Verfügung waren. Mercedes hat Fahrzeuge ausgeliefert ohne die ganzen elektronischen Helferlein, weil die Teile einfach nicht da waren. Die waren zwar vielleicht nicht auf diesem Schiff, aber auf der ganzen Schlange von Schiffen, die da dahinter gekommen sind. Und nicht nur Kühlschränke und Auto, Chemikalien, Ersatzteile, also alles, der gesamte Warenverkehr in der Welt war irgendwie wie so unterbrochen. Und dann haben alle davon gesprochen, es kann doch nicht sein, dass ein einziges Boot praktisch die Welt lahmlegt. Was ist denn das? Also das kann es doch nicht sein. Und man hat gefragt, und wie werden wir widerstandsfähiger gegen so etwas? Kann ja mal wieder passieren. Wieder mal macht ein Kapitän einen Fehler. Ja, und dann? In der Industrie hat man dann das englische Wort benutzt. Ich habe es ja euch aufgeschrieben. Das heißt resilient. Modernes Wort. Also wenn ihr irgendwie so ein bisschen glänzen wollt, dann lasst ihr mal das Wort Resilienz fallen. Dann wissen die Leute, ihr seid total up to date. Und heute Morgen im Gottesdienst, also cutting edge, das Wort in der Industrie. Wie können wir resilient sein? Ich benutze das einfache Wort, wie können wir widerstandsfähig sein? Wie geht das? Und wenn es nun nicht mit einem Schiff und Warenströme zu tun hat, dann kennen wir ja auch dieses erste Wort, diesen Widerstand. Das kennen wir auch. Und vielleicht können wir uns mal Gedanken machen, der Tristan wird es für uns aufschreiben auf diese Tafel, welche Formen von Widerstand kennt ihr? Welche Widerstände kennt ihr in eurem Leben? Nicht ein Boot, das sich schräg stellt, aber was anderes. Was fällt euch ein? Wo ist es wie ein Widerstand, an den ihr anschlägt? Eine Krise, Krankheit, Angst. Ich wiederhole es immer, dass auch die im Online hören können, was gesagt wird. Weitere Widerstände in eurem Leben vielleicht? Das habe ich nicht verstanden. Stress. Stress mit Doppel-S. Genau. Vielleicht auch Verlust. Irgendwas geht verloren. Ein Mensch, eine Sache, ein Schlüssel. Etwas Verlust, ja? Wo sind noch Widerstände, mit denen wir konfrontiert sind? Meinungen? Meinungsverschiedenheiten vielleicht auch? Dahinter steckt fast so ein bisschen Streit manchmal, der kommt. Es hat viele Worte. Streit, vielleicht Kritik. Noch ein Wort, was sind noch Widerstände, mit denen ihr zu kämpfen habt? Sorgen. Ich habe nicht ganz verstanden. Vergebung. Und dahinter steckt ja auch der Widerstand von Schuld, letzten Endes. Du hast das Bild angeguckt mit dem Regenschirm hier, genau. Begrenztheit, ja. Das kann Kraft sein, Begrenztheit, Zeit, Geld, Ressourcen jeder Art. Ja, Hoffnungslosigkeit. Manche Menschen würden vielleicht sagen Einsamkeit. Einsamkeit vielleicht noch als letztes Wort. Wir belassen es mal dabei, da gibt es noch vieles, vieles mehr, was euch vielleicht jetzt auch im Laufe des Vormittags noch in Sinn kommt. Hier ist der Deckel. Vielen Dank, Tristan. Das waren jetzt Widerstände. Und jetzt könnt ihr ja, wenn ihr die Liste hier so vor euch seht, auch mal überlegen, was wäre dann Widerstandsfähigkeit gegenüber diesen Dingen in unserem Leben? Was würde das bedeuten, widerstandsfähig gegen eine Krise, gegen Angst, gegen Verlust, gegen Streit? Was ist widerstandsfähig? Was macht uns robust da dagegen? Wir sind heute als Abschluss eigentlich einer Predigtreihe, die sich damit beschäftigt hat, wie wirkt sich eigentlich der Glaube, meine Beziehung zu Jesus, meine Beziehung zu Gott, wie wirkt sich das, was wir manchmal Evangelium nennen, die frohe Botschaft von Jesus, wie wirkt sich das aus in unserem Leben, ganz konkret und ganz praktisch. Wir hatten 10 Eigenschaftswörter in der Predigtreihe behandelt, die ihr hier an der Tafel nochmal seht, unterschiedliche Facetten unseres Lebens, und wir haben davon gesprochen, wie Jesus in unserem Leben unser Leben neu machen möchte, verändern möchte, auch ganz praktisch. Glaube ist nicht nur so eine Theorie, so etwas, was man richtig hält und wo man sich vielleicht in einen Verein einträgt, sondern Glaube ist etwas, was mein Leben bewegt, was mein Leben verändert. Und ich wünsche mir, und das ist das Ziel gewesen auch dieser Reihe, dass wir davon etwas mehr erleben, barmherziger werden, großzügiger werden, mutiger werden, demütiger werden, dass sich unser Leben verändert. Übrigens, wir werden ja nachher, wir haben es gehört, Abendmahl feiern, und Abendmahl ist einerseits ein Erinnerungsmahl, Erinnerung an das, was Jesus am Kreuz getan hat, dass er für uns gestorben ist, dass sein Blut vergossen wurde, sein Leib gebrochen wurde für uns, aber es ist auch im gewissen Sinn so ein Bestätigungsmahl. Und vielleicht können wir es heute auch ein bisschen so verstehen, wenn wir das nachher nehmen: Mein Leben gehört Jesus. Mein Leben gehört Gott. Ich möchte mich nach ihm ausrichten. Und wenn das der Fall ist, wenn mein Leben ihm gehört, wenn es von ihm bestimmt sein soll, dann sollte es und muss es und hoffentlich wird es immer etwas mehr in diese Richtung. Und wenn wir das Abendmahl nehmen, ist es wie so auch ein Commitment, eine Bestätigung, ein neues Festmachen, jawohl, ich mache mich auf den Weg. Ich bin mit Jesus unterwegs, nicht als Theorie, nicht als irgendwas, was Graues, sondern als etwas, was mein Leben bewegt, mein Leben bestimmt, mein Leben prägt. Und so geht es heute also um das Wort widerstandsfähig. Und man kann sich fragen, ist es eigentlich so? Macht Gott meine Beziehung zu ihm, macht die Bibel, das Evangelium, wenn mein Glaube lebt, macht es mich widerstandsfähiger in solchen Themen, die uns ja alle betreffen? Und wenn ja, wie geschieht es eigentlich? Wie werden wir widerstandsfähiger? Fähiger zum Widerstand und gleichzeitig auch der Widerstand, der uns vielleicht ein bisschen fähig macht. Ich habe euch 3 Punkte mitgebracht heute Morgen, die uns ein bisschen hinleiten sollen zu der Frage, wie werden wir denn tatsächlich widerstandsfähiger? Erster Punkt ist, Jesus gibt uns die Gewissheit. Da geht es um das schon jetzt. Dann gibt der zweite Punkt, geht es um die Hoffnung, die dahinter kommt, das noch nicht. Jesus gibt uns Hoffnung und dazwischen, zwischen diesem schon jetzt und noch nicht, stehe ich heute hier mit diesen ganzen Schwierigkeiten. Und die Aussage der Bibel ist, Jesus gibt uns Kraft, er gibt uns auch Liebe und Besonnenheit. Ich habe bewusst diese 3 Dimensionen gewählt. Einerseits das, was gewesen ist, das, was war, das, was ich festhalten kann, dass da schon was angebrochen ist, dass das ein schon jetzt ist, aber genauso auch ein noch nicht. Wir erleben das immer wieder in Schwierigkeiten, dass wir in diesem Spannungsfeld uns bewegen. Jesus hat am Kreuz die Sünde besiegt. Kreuz, Abendmahl nachher, Sieg über Sünde. Heißt das, wir sündigen nicht mehr? Nicht wirklich. Aber hat auch Jesus besiegt. Und da merken wir schon diese Spannung. Er hat besiegt, das schon jetzt, es ist angebrochen, aber in der Erfüllung werden wir das später erleben, wo es wirklich eine Zeit geben wird, ohne Schuld, ohne Sünde, ohne Tränen, ohne Leid, ohne irgendetwas. Es hat angefangen, Jesus hat die Sünde besiegt und es wird irgendwann vollendet sein und dazwischen stehe ich jetzt. Oder in der Auferstehung hat Jesus den Tod besiegt. Jesus hat den Tod besiegt. Ja, heißt das, dass wir nicht mehr sterben? Oder so der kleine Bruder von Sterben heißt ja Krankheit. Heißt das, dass wir deshalb jetzt nicht mehr krank werden? Genau das Gleiche nicht. Jesus hat den Tod besiegt. Er ist auferstanden. Wir haben an Ostern das gefeiert. Und es wird eine Zeit geben, wo es kein Tod und kein Leid und kein Geschrei und nichts mehr geben wird. Und da dazwischen stehen wir heute. In dieser Zwischenzeit. Und so ist der erste Punkt, Jesus gibt uns Gewissheit. Ich habe es euch nochmal aufgeschrieben, das ist das schon jetzt. Es ist passiert, wir können es festhalten. Wenn wir nochmal zurückschauen in die Vergangenheit, ganz am Anfang der Bibel, 1. Mose 3, erste Sünde. Und was war das Ergebnis von Sünde? War Tod, war Leid, was uns berichtet wird, Schwierigkeiten, Schmerzen. Und dann kam Jesus, und was hat Jesus getan? Genau das besiegt. Sünde besiegt am Kreuz. Tod besiegt in seiner Auferstehung. Und das ist eine Tatsache, das ist schon jetzt gewesen. Wir können uns darauf verlassen. Das ist nicht nur so ein bisschen unsicher und könnte ja sein und man könnte sich's mal überlegen, sondern das ist Gewissheit. Jesus hat das getan. Wir lesen ja manche von uns gerade durch die Bibel in einem Jahr und da sind wir vor kurzem in Römer 5 an dieser Stelle vorbeigekommen, wo Paulus das beschreibt und er vergleicht da Adam. Also Anfang der Bibel, Tod kommt, Sünde kommt, Krankheit kommt, Schmerzen kommen. Und dann vergleicht das mit Jesus am Kreuz, der am Kreuz die Sünde besiegt hat, der in der Auferstehung den Tod besiegt hat, der ein neues Leben uns geben möchte. Und die Art und Weise, wie Paulus das so formuliert, in Römer 5, Vers 17 heißt es, wenn es durch die Verfehlungen eines Einzigen, da ist Adam gemeint, dazu kam, dass der Tod die Herrschaft ausübte, wird das wiederum durch einen einzigen, das ist Jesus Christus, weit mehr als aufgewogen. Doppelpunkt. Durch Jesus Christus werden jetzt die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maß empfangen, in der Kraft des neuen Lebens herrschen. Ich habe es hier mit Rot und mit Grün markiert. Es ist der Tod gekommen, es ist Verdammnis gekommen, es ist Sünde gekommen. Und dann kommt Jesus. Und er besiegt den Tod, er versiegt Verdammnis, bringt Gerechtigkeit und er besiegt Sünde, er bietet Gerechtigkeit an. Jesus hat gesiegt. Der ist schon jetzt geschehen. Das ist nicht so ein bisschen und so halb und dreiviertel, sondern ganz. Er hat besiegt. Und diejenigen, die da diesen Römer Kapitel 5 gelesen haben, werden sich vielleicht erinnern, das wird mehrfach wiederholt, dieser Vergleich von Adam und Jesus. Es ist fast wie wenn Paulus den Römern wie so einhämmern wollte, habt ihr es verstanden? Adam hat es gebracht und Jesus hat besiegt. Es ist vollbracht, hat Jesus am Kreuz gesagt. Das ist dieser erste Punkt. Es ist schon jetzt und es ist Gewissheit. Es ist nicht Unsicherheit und Fragezeichen. Es ist Gewissheit. Aber so sehr wir das sagen, kommen wir dann immer auch in diese Spannung. Neulich hat mich jemand von der Gemeinde angesprochen, Arbeitskollege, krebskrank, möchte beten für die Person. Was kann ich jetzt sagen? Jesus ist der Sieger, er hat gesiegt. Gott kann Wunder tun. Das ist diese Spannung von, es ist schon geschehen, es ist wirklich alles gemacht durch Jesus am Kreuz und seine Auferstehung, aber in der Erfüllung ist es noch nicht wirklich da. Es gibt Krankheit, es gibt Tod, es gibt Leiden. Und jetzt stehe ich dazwischen als Christ und möchte für meinen Freund oder für meinen Kollegen beten. Ihr spürt diese Spannung zwischen, eigentlich kann Gott, ist doch gar kein Problem, aber will Gott? Ist es sein Weg? Und wir leben häufig in dieser Spannung, die manchmal fast unerträglich ist auszuhalten. Dass wir wissen, es ist schon, aber es ist noch nicht in der Vollendung. In der Spannung zwischen der Vergangenheit und dem, dass es in der Vollendung sein wird, aber auch die Spannung zwischen Jesus hat es getan und heute erlebe ich es aber noch nicht in der ganzen Vollendung. Das ist aber dann auch der zweite Punkt. Jesus gibt uns die Hoffnung. Es ist so. Ich habe euch mitgebracht einen Vers aus Offenbarung. Er wird alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Das, was früher war, ist vergangen. Da kommt noch etwas, was jetzt noch nicht ist. Es hat begonnen, Krankheit besiegt, Tod besiegt, Sünde besiegt und es wird einmal, davon spricht die Offenbarung hier, in seiner Vollendung für uns erlebbar sein. Es wird diese Zeit kommen. Das liegt vor uns und darauf freuen wir uns und das kommt noch, das Schönste kommt eigentlich immer noch. In 1. Johannes sagt Johannes etwas ganz Ähnliches. Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute. Und das ist erst der Anfang, sagt Johannes. So, es hat ja eben erst gerade begonnen. Wow, da kommt es nochmal so richtig in seiner Erfüllung. Und wir sind dazwischen. In dieser Zwischenzeit. Römer 8. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden, jetzt diese Zwischenzeit, Tod ist nicht in seiner Vollendung besiegt oder abgeschafft, Krankheit ist Teil unseres Lebens. Alle von uns, die wir hier sitzen, werden wahrscheinlich einmal in einem Grab enden. Tod ist da. Und deshalb sagt Paulus hier den Römern, dass wir jetzt mitleiden, das ist ganz normal, aber wir werden auch in seiner Herrlichkeit teilhaben. Die große Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit. Die Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit noch nicht, aber es wird kommen. Und wir haben die Hoffnung, wir haben das Wissen, dass das vor uns liegen wird. Nun, die Leiden von Paulus, der dieses schreibt, die waren sehr massiv. Er hat am Ende seines Lebens den Märtyrertod erleben müssen. Und dennoch sagt er, diese Perspektive der Herrlichkeit, sie verändert mein Leben hier. Ich weiß, es hat begonnen, schon jetzt. Ich weiß, es wird einmal in seiner Vollendung da sein. Das ist noch nicht. Und ich dazwischen, ich lebe einerseits in dieser Spannung, die schwer ist auszuhalten, und gleichzeitig lebe ich auf die Hoffnung dieser Herrlichkeit hin. Und es ist interessant, dass die Bibel diese Hoffnung nicht nur so für die Zukunft sieht, so, ja, irgendwann, jetzt ist es halt ein bisschen schwierig und schlecht und irgendwann wird es dann mal ganz toll. Sondern die Bibel spricht davon, dass diese Hoffnung auf das, was kommt, mich heute bestärkt, mir Kraft gibt, mich ausrüstet. Nochmal Paulus, nochmal Römerbrief. Doch nicht nur darüber freuen wir uns, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt Hoffnung. Also von der Not kommt das Durchhalten oder Geduld, übersetzen es manche. Aus diesem Durchhalten kommt Bewährung. Und daraus kommt Hoffnung. In der Not kann ich das erleben. Jetzt sind wir in der Gegenwart gelandet. Und in der Gegenwart, in diesem Jetzt, in diesem Heute, wo ich dazwischen bin, zwischen dem schon jetzt und dem noch nicht, jetzt, hier und heute, erlebe ich die Kraft Gottes. Widerstandsfähiger sein heißt ja nicht nur fähig zu sein, mit dem Widerstand umzugehen, sondern auch, dass mich Widerstand fähiger macht. Das, was Paulus hier in Römer 5, ich gehe da gerade nochmal zurück, schreibt. Er sagt, durch Not lerne ich durchhalten, das führt zu Bewährung. Und am Ende habe ich die Hoffnung, die jetzt auch im jetzigen Leben mir Kraft gibt und mich bestärkt. Widerstand befähigt mich auch. Erster Petrus 4. Liebe Freunde, wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereinbrechen. Eingebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Denkt nicht, dass damit etwas Ungewöhnliches geschieht oder euch etwas Ungewöhnliches zusteht. Stößt. Freut euch vielmehr, dass ihr auf diese Weise an den Leiden teilhabt, die Christus durchmachen musste. Dann, denn dann werdet ihr, wenn ihr seine Herrlichkeit sehen werdet oder wenn sie erscheint, die Zukunft, dann werdet ihr erst recht von Freude und Jubel erfüllt sein. Vielleicht denkst du, es ist ja ganz ausgerastet. Also wenn hier Petrus sagt, wir sollen uns freuen, dass wir leiden. Also ganz schräg. Also es ist ja schlimm genug, dass wir leiden müssen, aber ist es nicht weltfremd, zu sagen, freut euch, weil ihr habt daran teil, an dem Leiden von Jesus. Wenn du so denkst, bist du wahrscheinlich in ziemlich guter Gesellschaft. Weder diejenigen, die durch das Buch mit der Bibel in einem Jahr lesen, waren im Alten Testament im Buch Hiob in den letzten Wochen. Und das Buch Hiob ist ein interessantes Buch. Es beginnt damit, dass Hiob viele Hiobsbotschaften bekommt. Familie ist tot, Geld ist weg, Vermögen ist weg, Gesundheit ist weg. Eigentlich verliert er alles, was er irgendwie hatte. Und nachdem da so alle Fälle weggeschwommen sind, berichtet uns dann die Bibel viele, viele Kapitel lang einen Dialog von Hiob mit drei Freunden. Und die drei Freunde sagen, weißt du was, Hiob, du bist ein schlechter Mensch. Ist doch sonnenklar. wenn Gott gerecht ist und du leidest, dann hast du eine Sünde oder Schuld in deinem Leben. Du, Hiob, bist das Problem. Sagt Hiob, nee, ich bin ein ganz frommer Mensch. Ich habe immer alles fast gut gemacht und habe mich sehr nach Gott ausgerichtet. Das Problem ist nicht ich und meine Sünde, das Problem ist Gott. Der ist so unfair gegen mir, der nimmt mir Familie weg, nimmt mir Geld weg, nimmt mir mein Vermögen, meine Gesundheit, nimmt mir alles weg. Das Problem ist Gott. Und dann am Ende des Buches, man muss eigentlich hier fast vom Ende her lesen, hatten die Freunde recht, die sagen, Hiob, du hast ein Problem. Wenn du nicht sündigen würdest, dann ging es dir auch gut. Also hör mal endlich auf zu sündigen, dann passt ja wieder alles. Hatten die recht? Nee. Hatte Hiob recht, der sagt, ich bin ein ganz guter Mensch, ich habe ja immer versucht, nach Gott zu leben. Gott hat da ein Problem, irgendwie ist er so ungerecht mit mir, ich verstehe gar nicht, was das soll, ich hätte es doch ganz anders verdient. Hat Hiob recht? Auch nicht. Was ist denn die Antwort am Ende vom Buch Hiob? Gott stellt in den letzten Kapiteln ganz viele Fragen zur Natur und zu allem Möglichen. Und Hiob hat keine Ahnung. Er kann auf Gottes Fragen überhaupt nichts antworten. Und nach den ganzen Fragen sagt Hiob folgenden Satz: Gott, ich hatte bisher von dir nur so vom Hörensagen vernommen. Nun aber hat mein Auge dich gesehen. Das heißt, am Ende von Buch Hiob, nach all den Diskussionen, die er mit seinen Freunden hat, sagt Hiob: Gott, ich brauche dich nicht verstehen. In diesem Heute werde ich nicht alle Antworten haben. Manuela hat es am Anfang schon gesagt, die Frage warum bleibt ganz häufig unbeantwortet. Wir haben vorher von der Beerdigung von Eva gesprochen. Warum musste sie sterben? Ich habe keine Antwort darauf. Ich kann vielleicht noch fragen, wozu? Das ist das, was Manuela sagte. Was bewirkt es in mir? Was löst es in mir aus? Was kann daraus geschehen? Was lerne ich daraus? Welches Ziel verfolge ich daraus? Aber sehr häufig sagt auch der Hiob, ich kann es nicht verstehen. Und Gott sagt, das ist eigentlich die Lehre vom ganzen Buch Hiob, ihr braucht es auch nicht zu verstehen. Es geht um Vertrauen und nicht um Verstehen. Ich sage das nochmal, weil mir das so wichtig ist. Es geht um Vertrauen und nicht um Verstehen. Es geht um Festhalten an Gott und nicht darum, dass ich alles im Griff habe. Es geht um seine Kraft und nicht, ob meine Kraft ausreicht für die Situation. Und darum macht mich Glaube widerstandsfähiger, mit diesen ganzen Themen in meinem Leben auch umgehen zu können. Ein Beispiel, ich habe meinen älteren, damals über 90-jährigen Onkel Hans besucht. Wir wussten, dass er schwer krank ist, er wusste das auch. Wir alle wussten, dass er wahrscheinlich nicht mehr lange zu leben hat. Und beim Auf Wiedersehen sagen, sagt er, weißt du was? Gott ist immer mit uns, bis wir bei ihm sind. Ich fand die Aussage der Hammer. Also mir ist die Kinnlade so runtergerutscht und ich habe es daheim sofort aufgeschrieben, weil ich den Satz so schön fand. Gott ist immer mit uns, bis wir bei ihm sind. Gott ist mit uns in diesen Themen widerstandsfähiger. Bis wir bei ihm sind, das ist diese Hoffnung auf das, was kommen wird. Und in dieser Situation gibt uns Jesus, gibt uns Gott Kraft, Liebe und Besonnenheit. 2. Timotheus 1, Vers 7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Unser Sohn Alex und die Clara haben diesen Vers auf die Geburtsanzeige unseres neuen Enkels geschrieben. Und ich finde das schön. Haben wir eine Ahnung, was im Leben dieses kleinen Erdenbürgers passieren wird? Wir haben überhaupt keine Ahnung. Niemand weiß das. Aber wissen wir, dass er in dieser Spannung zwischen, es hat schon begonnen, es ist noch nicht in seiner Erfüllung alles sichtbar und ich lebe heute in genau dieser Spannung, dass er widerstandsfähig sein Leben leben kann. Gott hat uns gegeben einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Widerstandsfähigkeit heißt nicht, unverwundbar zu sein. Widerstandsfähigkeit heißt nicht, alles im Griff zu haben. Wenn euch nachher die Kinder fragen, was habt ihr zur Widerstandsfähigkeit gelernt? Widerstandsfähigkeit heißt nicht, unverwundbar zu sein. Und es heißt nicht, alles im Griff zu haben, sondern Gott hat mich im Griff. Er hält mich fest. Nicht, weil alles irgendwie leicht ist und auch gut erklärbar ist, sondern weil ich in diesen Dingen nicht allein bin. Ich bin nicht allein, er ist mit mir. Seine Kraft füllt mich aus. Nicht, weil es keine Wunden gäbe, sondern weil seine Liebe heilt. Nicht, weil es keine Wunden gäbe, sondern weil seine Liebe heilt. Er ist die Quelle. Hier ist davon die Rede in diesem Vers, dass Gott uns das gibt als Geschenk. Kraft, Liebe und Besonnenheit. Und ich finde diesen Dreiklang so schön zwischen diesen drei Begriffen. Er schenkt uns alles drei. Denn Kraft ohne Liebe wird manchmal ziemlich grob. Und Kraft ohne Besonnenheit, das ist so ein bisschen Obelix. Viel Kraft ohne Hirn. Liebe ohne Besonnenheit, das rosa Wolke, ziemlich naiv. Besonnenheit ohne Kraft wird zur Handbremse. Weil keine Kraft dahinter steckt, nur das Nachdenken. Und Besonnenheit ohne Liebe kann ziemlich kalt und berechnend wirken. Und deshalb finde ich so super, wie Gott diese drei Begriffe zusammennimmt und sagt, das habe ich euch gegeben, diesen Geist habe ich euch gegeben, der euch Kraft gibt, der euch Liebe gibt und der euch Besonnenheit gibt, der euch Logik gibt. Hat das etwas mit Widerstandsfähigkeit zu tun? Absolut. Ich lebe in diesem Heute, in der Spannung. Ich erlebe diese Dinge, die uns der Tristan aufgeschrieben hat. Und ich weiß, ich habe einen Geist mit Kraft, mit Liebe und mit Besonnenheit. Wir haben vorher begonnen, diese Liste anzufangen, welche Widerstände wir haben. Und ich bin sicher, wenn ihr jetzt persönlich schreiben könntet, wären da noch viele hinzuzufügen. Vielleicht Dinge, die ihr auch gar nicht an die Tafel schreiben wollt. Widerstände, die wir kennen. Lasst sie euch mal vor eurem geistigen Auge vorbeiziehen. Eigentlich schon jetzt, aber noch nicht in der Erfüllung und ich lebe mittendrin, mitten in dieser Spannung. Und besonders, wenn unser Anliegen sehr schwerwiegend ist, wirklich entscheidend ist, lebens- und im Todesentscheidend, dann ist es sehr schwierig, diese Spannung auszuhalten. Widerstandsfähig, einerseits fähig, mit Widerständen umzugehen, andererseits aber auch, dass Widerstände uns fähig machen, in die Zukunft zu gehen. Widerstandsfähigkeit entsteht nicht, weil wir unverwundbar sind. Ich wiederhole das noch einmal. Widerstandsfähigkeit heißt nicht, dass du alles im Griff hast, sondern dass Gott mich im Griff hat. Nicht, weil alles leicht ist, nicht weil alles easy geht, sondern weil ich nicht allein bin. Nicht weil es keine Wunden gibt, sondern weil seine Liebe heilt. Warum werden wir widerstandsfähiger? Weil Jesus uns eine Gewissheit gibt, weil es dieses schon jetzt gibt, weil Jesus uns eine Hoffnung gibt. Es ist noch nicht ganz da, aber wir wissen, es kommt. Und weil Jesus im Heute dazwischen uns einen Geist gegeben hat, der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wir beten. Jesus, wir stehen jetzt vor dir in dieser Spannung. Mit unseren eigenen Widrigkeiten, mit unseren eigenen Widerständen, Nöten, Sorgen, Ängsten. Und wir wissen, dass es mal eine Zeit geben wird, wo es keine Tränen, kein Leid, kein Krebs, keine Krankheit, keine Sünde geben wird. Und wir stehen jetzt aber heute vor dir, wo wir mittendrin sind in dieser Zwischenzeit. Und wir danken dir, dass wir nicht perfekt sein müssen. Wir danken dir, dass wir auch in dieser ganzen Not und in diesen ganzen Auseinandersetzungen wissen dürfen, dass du mittendrin bist. Nicht, dass wir keine Wunden hätten oder Wunden bekämen, aber weil wir wissen, du heilst. Nicht, weil wir es im Griff haben müssen, sondern weil wir von dir ergriffen sind und gehalten sind. Danke, dass du mit uns gehst in unser Leben hinein, in alle Schwierigkeiten und Widrigkeiten und Widerstände hinein. Wir leben, wir gehen mit dir. Jesus, wir möchten erleben, dass das Evangelium uns tatsächlich widerstandsfähiger macht im Leben in dieser Spannung. Danke, dass du mit uns